herzlich willkommen bei Pool Artists.
Ja, unser Hit war raus, nur raus, weit, weit, weit weg von zu Haus, nur mein Teddy mitnehmen und der engen Welt dann fliehen. Unser Hit, ne? Ein totaler Hit. Und ja, raus, nur raus. Und jetzt bin ich wieder in Arnsburg gelandet. Ne? Das schreibt man die ganze Zeit irgendwie so, dass man raus will. Oh Gott.
1, 2, 3, 4. Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Nils Bokeberg Erfahrung. Und heute ist jemand zu Besuch, der er ist ein alter Freund. Jedes Mal, wenn wir uns sehen, das ist nicht oft. Wir sind in unserem Leben, kann man wahrscheinlich an zwei Händen abzählen, wie oft wir uns über den Weg gelaufen sind. Aber es war jedes Mal, fand ich sehr, sehr herzlich und total schöne Begegnungen. Deswegen freue ich mich, dass wir uns heute hier im besten Podcast aller Zeiten begegnen. Herzlich willkommen, Jan Plefka.
Hallo, wie schön hier zu sein.
Das freut mich auch total. Also wie gesagt, wir sind es ja, ich glaube, mit Selig zu Viva-Zeiten quasi, sind wir uns ein paar Mal über den Weg gelaufen damals. Und dann haben wir uns so ganz vereinzelt immer auch zum Teil zu super weirden Anlässen gesehen. Ich weiß noch, ich war mal, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Abend war. Da war ich irgendwo in Berlin in einer Markthalle und da war irgendwie so eine Eröffnung von irgendwas, aber mit so einem kleinen, da hast du, glaube ich, ein Akustikset gespielt mit Goldkind zusammen, weil du mit dem zusammen Musik gemacht hast.
Ja,
und dann haben wir da alle irgendwie so ein bisschen Bier getrunken und dann habe ich irgendwann noch angefangen, bei euch mitzusingen und so ein bisschen zu nerven, weil ich immer so Adlibs zu euren Songs gesungen habe und so. Und da haben wir auch einen super witzigen Abend gehabt. So, da denke ich auch voll gerne dran zurück.
Stimmt, echt. Das, aber was man alles schon erlebt hat, ne? Na. Und das letzte Mal haben wir uns bei Mia gesehen.
Stimmt.
Weißt du, wo du in der Streaming-Sause. In der Streaming-Sause, ne?
Na genau, stimmt.
Das ist echt, ich war mit meiner Tochter da und die fand das so geil da in diesem Studio, dass sie da gleich einen Praktikumsplatz gekriegt hat.
Wirklich?
Ja, wirklich. Die ist da heute, arbeitet sie, Vincent Weiss kommt zu Gast.
Oh.
Ja, ja, ich meine, da geht's jetzt ab, glaube ich. Irgendwie. Ja. Das ist echt gut.
Ja, aber so sind wir uns immer wieder beim Weg. Du warst ja sogar auch schon mal hier in der Wohnung,
ja, genau.
Weil du bei den Songpoeten, die wir hier auch aufgenommen haben, mal eine Zeit lang.
Genau, mit Christian.
Warst mit Christian hier zu Selig, in Sachen Selig zu Gast. Heute aber habe ich hier ganz alleine. Wir wollen es ja unseren Gästen immer so gemütlich wie möglich machen und fragen sie vorher irgendwie, was sie irgendwie essen wollen oder trinken wollen oder so. Bei dir war es Weißwein.
Ja, okay.
Haben wir dir hier irgendeinen, ich weiß gar nicht, irgendwo ist die Flasche, ist auf jeden Fall ein guter, besorgt. Und dann wurde uns, glaube ich, noch geschrieben, bei Käse wird er ganz besonders schwach und deswegen hat Lisa uns ja heute eine Käseplatte.
Ach, das ist ja.
Sie hat mich gefragt, welchen Käse sie holen soll und ich habe ihr ein paar Käse aufgeschrieben und sie hat gesagt, die hat sie alle nicht bekommen. Deswegen ist für mich jetzt auch eine Überraschung.
Ach so,
was
schön.
Wir hier zu schnappern.
Wunderbar, ach toll.
Also muss man wirklich sagen, hat sie wirklich toll gemacht, so mit den Trauben, sieht aus wie im Restaurant irgendwie.
Es sieht sowieso toll hier aus, also wirklich großartig. Man fühlt sich, ja, ist ja wie zu Hause, wie bei dir zu Hause fühlt man sich.
So, also, wir wollen heute mal ein bisschen über dich quatschen.
Das ist schön.
so ungewöhnlich in einem Interview. Also ich würde gerne mal so ein bisschen durch die Biografie gehen und da interessieren mich manche Dinge mehr als andere. 70 geboren, 6 Jahre älter als ich. Und in Ahrensburg, das ist so Umland Hamburg im Grunde genommen, ne?
So. Genau, das ist so der Speckgürtel von Hamburg.
Also alles sehr dörflich da. Ist das so altes Land oder? Gibt es ja so eine Region, die heißt altes Land, wo immer, glaube ich, die Äpfel.
Nee, das ist die andere Seite. Das ist die andere Seite. Ich bin eher so Richtung Lübeck, Richtung Meer. Also ich kann mich entscheiden, ob ich in die Bahn steige und 45 Minuten zum Meer fahre oder ob ich 25 Minuten nach Hamburg City fahre.
Bist du aber meistens nach Hamburg gefahren?
Das stimmt. Das ist wirklich wahr. Das ist wirklich wahr.
Und aber das ist ja so, also dieses norddeutsche Umland oder norddeutsche Land überhaupt, das ist ja viele Menschen südlich von Köln können sich das gar nicht vorstellen. Das ist ja komplett flach. Das ist ja, da kannst du ja wirklich bis zum Meer gucken quasi.
Ja, da siehst du, morgens werde ich abends besuchen kommen. Ne? Aber das ist weiter nördlich, das ist so Dithmarschen. Bei uns, das sind Muränen, das gibt es so noch aus der Eiszeit. Die haben die Eisberge so Erdwelle vor sich hergeschoben und da gibt es so Berge, da gibt es dann auch die schleswig-holsteinische Schweiz und so. Ja. Und da haben viele Seen und viele Felder, viel Landwirtschaft da. Und das flache Land ist eher da bei der Nordsee. Die ja.
Aber was ich so interessant finde, ist, du bist ja da aufgewachsen und so und zur Schule gegangen etc. Und bist ja dann, lebst da ja mit deiner Familie auch wieder.
Ja.
Also bist dann da auch wieder hingezogen. So.
Ja, aber das ist alles tatsächlich Zufall, ob man das glaubt oder nicht. Also wir sind… wir haben angefangen zu wohnen ich bin ausgezogen von meinen Eltern aus Arnsburg, dann bin ich nach Barmbek gezogen, nach Hamburg, dann haben wir mit Selig, waren wir dann Weltstars plötzlich, haben richtig Kohle gehabt, irgendwie Anna meinte irgendwie so, guck mal aufs Konto, wir sind reich, dann sind wir von Barmbek, ein Zimmerwohnung, direkt an die Elbchaussee gezogen.
Natürlich.
Dann gab es den riesen Selig-Abbruch irgendwie. Dann sind wir für ein Jahr nach Stockholm gezogen. Und dann sind wir zurückgekommen nach Deutschland, nach Hamburg und sind in die Sozialwohnung direkt unter der Elbchaussee irgendwie an die Elbe, in die Sagerhäuser, irgendwie wieder in die Einzimmerwohnung. Und dann haben wir dann lauter Kinder gekriegt und dann war die Wohnung zu klein für so viele Kinder. Ja. Dann meinte Marek Harloff, den kennst du auch, ne? Ja. Mein Kumpel, meinte, du, bei uns ist in Großensee, da ist ein Häuschen direkt am See und so. Ja. Und vielleicht wollt ihr dahin ziehen. Und dann sind wir dahin gezogen, total privilegiert, Schleswig-Holstein direkt am See mit Steg und so. Und dann wurde es uns zu ländlich und dann hat Anna dann eines Nachts, meinte sie, Janni, ich habe unser Haus gefunden, da hat sich Selig wieder reuniert, da gab es Geld von der Plattenfirma und so, dann konnte man sie dann irgendwie, ne, da gab es noch kein Geld und sie meinte irgendwie, Janni, ich habe unser Haus hier auf ImmoScout24 gefunden und ich habe das gesehen, ich dachte, das gibt's ja gar nicht, das ist auch bezahlbar und so, ne, das ist ja unglaublich, Anna, du bist ein Wunder, wie hast du das gefunden? Sie so, ja, einen Haken hat, es liegt in Ahrensburg. Und so bin ich dann wieder zurückgekommen nach Ahrensburg.
Aber es fühlt sich das an, als würde Ahrensburg dich nicht loslassen?
Ja, es hat mich, Ahrensburg selbst ist wahnsinnig, keine schöne Kleinstadt. Ne? Ja,
wie viele Einwohner hat das?
40.000 und das Ahrensburger Rathaus hat es geschafft in so ein Buch. Es gibt so, also, wenn man in die Kunsthalle geht, gibt es so ein Buch, dass die 100 langweiligsten Postkarten der Welt. Und das Arnsburger Rathaus hat es in dieses Buch geschafft. Das ist wirklich das Hässlichste, was du dir vorstellen kannst. Und in dieser Stadt vor ist auch der Marktplatz und so. Also ich bin kein, aber dieses Haus ist, in dem wir wohnen, ein alter Pferdestall. Ja. So mit Fachwerk oben und Remise und so. Und da hatte hier Onkel Bismarck, hatte da auch seine Pferde stehen und hat dann immer aus dem Stall die Pferde. Also so ein Pferdestall neben uns steht dann so ein altes Gutshaus irgendwie von so einem alten, und das war der Stall halt dazu. Und da gibt es einen Garten vorne, einen Garten hinten und das ist einfach ein Traum. Und wenn man dann da mal in die Innenstadt muss und was einkaufen, dann ist sie nah und so. Es ist toll. Und die Verbindung halt zum Meer und zu Hamburg, also es ist richtig unser Zuhause geworden. Also es ist, auch als man reingegangen ist, da zupfte meine Tochter mich am Pullover und meinte, Papa, hörst du, wie das Haus lacht? Und die Maklerin hat dann geweint, weil sie das so rührend fand und meinte zu meinem Vater, ich sehe sie hier schon im Sommer im Garten, die Blumen gießen. Und ja, und da wohnen wir jetzt eine ganze Zeit lang. Und ich bin sehr froh. Ne? Und tatsächlich Stoppel, der Schlagzeuger von Selig, der ist auch wieder nach Arnsburg gezogen. Ja. Und Leo wohnt auch da in der Gegend oder wohnte da. Und das ist halt, das ist, und man begegnet, und ich jetzt so, und durch Corona habe ich auch wieder ganz viel Kontakt zu meinen alten Kumpels, die da teilweise auch immer noch geblieben sind und so. Und das ist alles sehr erhellend und erfrischend. Also ich finde das gerade ganz toll.
Kannte, Kanntest du das Haus von früher, also als du jung und in Ahrenburg gelebt hast?
Ich fand die Straße so toll, ne?
Ja.
Ich finde, als wir da lang gegangen sind und Axel Zwingberger, der berühmte Boogie-Boogie-Pianist, der wohnte schon immer da, ne?
Ja.
Und auch immer, guck mal, hier wohnt Axel Zwingberger und so, jetzt bin ich sein Nachbar.
Aber das ist doch bestimmt super, also ich versuche mir das Ganze vorzustellen, ich komme ja auch aus so einer kleinen Stadt,
ja.
Wesseling direkt am Rhein und bei Köln irgendwie und ich versuche mir das immer vorzustellen, da nochmal hinzuziehen, also und das, ich kann mir das nur schwer vorstellen, also weil ich bin zwar auch jemand, der das so, ich finde das ganz spannend, ich war da jetzt vor 2 Jahren, war ich mal da nach, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren, oder bin ich einmal so durch die Stadt gelaufen und das war schon crazy, diese alten Eindrücke, die man, ich habe die Stadt mit 18 verlassen oder so, ne?
Ja.
Und dann quasi, dann hast du ja nur jugendliche Erinnerungen daran.
Ja.
Und das ist so weird, weil man das, wenn man jetzt so erwachsen ist, natürlich ganz anders auf die Dinge guckt und auch Dinge ganz anders wahrnimmt, als man die als Jugendlicher wahrnimmt.
Total. Und was damals, wir sind ja 1970, wir sind so eine Babyboom-Generation und was da in Arnsburg los war damals, ne? Da gab es eine Kneipe nach der anderen. Wir waren montags, dienstags, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, sonntags, jeden Abend in den Kneipen irgendwie, haben da Bands gegründet, Filme gedreht, waren die ganze Zeit besoffen irgendwie, dann zu den Seen gefahren irgendwie und was da los war, ne?
Ja.
Und jetzt tote Hose, ne? Also jetzt nicht nur durch Corona, aber all die Kneipen sind dicht und so, alle hängen halt vom Netz oder keine Ahnung was oder fahren halt nach Hamburg. Das war damals richtig, das hat da so gebrodelt, ne? Das ist auch der Grund, warum ich so bin, wie ich bin und bühnensüchtig und,
ja.
und Musik mache irgendwie, weil mich diese Jugend da wahnsinnig geprägt hat.
Ja. Das ist ja auch in so einer kleinen Stadt ist das ja auch irgendwie geil, weil man so alle kennt. Also ich finde, so, ich glaube, Wesseling hat auch so 30 oder 35.000 oder so. Deswegen kann ich das so gut vergleichen. Das ist ja so, man kennt alle im Grunde genommen.
Man also kennt alle. Und
in der gleichen Altersklasse und so.
Ja.
Alles ist irgendwie connected.
So. Ja, alles ist connected. Und dann auch so die Partys damals.
Ja,
ne?
Genau.
So, da gab es Facebook noch gar nicht. Ne? Aber es gab so ähnliche Facebook-Orgien. oh Mann. Ja, echt, nee. Also gute Zeit.
Ja. Hast du da auch mal so eine, hast du da irgendwie auch mal, also weil ich kann mich erinnern, dass ich mal mit, ich glaube 16 oder so, so eine Hausparty gemacht habe, weil meine Eltern mal ein Wochenende nicht da waren.
Ja.
Und es ist dann so ein bisschen eskaliert. Also nicht so richtig absichtlich, aber irgendwann stand halt die ganze Stadt vor der Tür.
Oh, sozusagen. Alter, ja. Das wie ein Lauffeuer, ne?
Ja.
Das war echt wirklich, ich war auch so, meine Eltern waren dann immer unterwegs auf Reisen und so.
Ja.
Und dann haben wir auch da echt richtig Gas gegeben, ne? Den ganzen Alkohol ins Pool geschüttet.
Ja.
Die ganzen Dosen irgendwie und Flaschen irgendwie und immer danach getaucht und dann und alles und Rambazamba. Und dann, als die Partys dann vorbei waren, haben wir immer alles wieder dekoriert, ne? Also alles schön gemacht und dann gelüftet 2 Tage irgendwie so. Und dann kamen die Eltern und aha und so.
Ja.
Und zu meinem 18. Geburtstag hat mir meine Mutter einen Film entwickelt, den ich auf diesen Partys geschossen hatte, den ich vergessen hatte in der Kamera, den hat sie mir zum 18. Geburtstag und da lagen dann die ganzen, wir hatten, oh Gott, ja.
Gutes Geschenk.
Ja, ja. Also wir sind auch echt teilweise echt eskaliert, ne, wo sie mit der Enduro die Tür zum Weinkeller eingefahren haben und so, oh Mann, nur so echt so ein Wahnsinn, ne, ein Wahnsinn.
Es war bei mir damals auch, bei mir waren ein paar Kumpels, die haben sich dann in den Weinkeller von meinem Vater gesetzt und haben so die Weine aufgemacht, probiert und mochten halt keinen Wein. Haben dann immer so einen Schluck getrunken, der ekelhaft Korken drauf und wieder zurückgelegt und dann den nächsten haben wir so 20 Weine aufgemacht.
Oh Gott. Oh,
ein bisschen Ärger, ist dann leider aufgefallen. Mein Vater wollte mir dann, glaube ich, so ein bisschen Angst machen und hat dann so gesagt, so, ey, die haben hier Weine im Wert von 500 Mark vernichtet.
Oh Gott,
und ich so, boah, 500
oh Gott,
Mark,
ach du Scheiße.
Und habe ich so in der Schule, weil ich noch gesagt, habe ich so einen Brief rumgeschickt, so, ey Leute, ihr habt Wein im Wert von 500 Mark vernichtet, lass mal was sammeln. Und dann bin ich 50 Pfennig zurückgekommen.
Oh Mann, echt, ja.
Naja, ich habe das leider nicht so gut geschafft, das alles wieder so herzurichten. Aber Aber das war es wahrscheinlich wert. ja, aber so, das ist ja wirklich besonders, in so einer Region aufzuwachsen. Und da ist mir gerade eingefallen, du hast es mal in einem Interview erzählt, dein Vater, weil das, da wurdest du nämlich nachgefragt, als ihr mal als du mit deinem Kumpel, mit dem du dieses Behind the Bars machst, mal in Achim gespielt habt. Mhm. Da hast du gesagt, dass dein Vater in Achim mal John Lennon getroffen hat.
Ja, ja, ja. Ja, ja,
was ist das für eine coole Story?
Das ist, ja, und zwar, es gibt den Film von John Lennon, Wie ich den Krieg gewann. Mhm. Dieser pazifistische Film. Und ja. Da wurden Teile in Deutschland gedreht, und zwar an der Weser. Ja. Weil da gibt es so eine uralte Eisenbrücke irgendwie, wo dann Soldaten in dem Film rübermarschieren. Und da hatten sie dann in den Schulen gefragt, irgendwie junge Leute, irgendwie, ne, die als Soldaten antreten, und mein Vater so: Ich bin dabei, haben sie so Holzattrappengewehre gekriegt und wurden dann in Soldatenuniform angezogen, und dann sollten sie über die Brücke marschieren. Mein Vater war der erste Soldat. Und dann marschierten sie über die Brücke, ne? Der Regisseur sagte so: Und bitte über die Brücke, irgendwie so. Und mein Vater marschierte hinten los, irgendwie über die Weserbrücke. Und dann kam Rolls-Royce angefahren. Aus diesem Rolls-Royce stieg John Lennon aus. Und der Regisseur hatte vorher gesagt, ihr sollt links an der Kamera vorbei.
Ja.
Links an der Kamera vorbei. Und John Lennon ging auf die Kamera zu, und zwar irgendwie auf der rechten Seite, zum Regisseur, um mit dem zu gucken. Ne?
Ja.
Und stand John Lennon rechts vor der Kamera irgendwie so neben dem Regisseur. Und mein Vater sah John Lennon als erster Soldat und ist dann natürlich rechts zu John Lennon.
Ja.
Und dann standen John Lennon und mein Vater sich 50 Zentimeter gegenüber, und John Lennon guckte ihn so verträumt an, und mein Vater guckte John Lennon an, und der Regisseur war völlig am Durchdrehen. First soldier to the back! First soldier to the back! Und dann musste mein Vater nach hinten, das ist in dem Film nie gesehen worden.
Aber das ist ja eine Mega-Story.
Ja, ja, und der hatte irgendwie, die Beatles haben bei uns, da gibt es ein Schloss, Tremsbüttel heißt das, ja. Schloss Tremsbüttel, da haben die Beatles immer genächtigt, wenn sie in Hamburg gespielt haben.
Ah, ja.
Da gibt es auch die John Lennon Suite und so, ganz geiles Ding, würde ich gerne mal drin wohnen,
ja.
Sehr teuer.
Ja.
Und als die Beatles dann in Arnsburg in der Bahn ankamen, sind die dann im Tross irgendwie in der Kolonne dahin gefahren.
Ja.
Und mein Vater stand am Fenster und hat die Beatles gesehen, wie sie dahin fahren. Also mein Vater und die Beatles sind so.
Ja, also vor allem, dass Johnny dann nicht noch ins Schloss eingeladen hat.
Ja, 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 ja. Mensch, du bist doch Erhard Plefka.
Ja.
Dich kenne ich ja doch eben. Noch. Du bist doch der First Soldier.
Ja, genau. First Soldier to the back.
Ja.
Und dann hast du auch erzählt, dass dein Vater fast eine Fußball-Profikarriere
Werder Bremen, ja, genau.
Gemacht hätte bei Werder
genau.
Bremen.
Genau, da am Kicken, da waren die Scouts von Bremen irgendwie und haben geguckt irgendwie so, und dann meinten die, hier, den wollen wir haben. Aber meine Großmutter hat das nicht erlaubt. Ja, sonst wäre jetzt vielleicht.
Ja, mindestens. aber das ist ja wirklich, der hat ja mehr mit Stars zu tun gehabt, als du in deinem Leben uns getroffen hast. Das ist der absolute Wahnsinn. Da passt High Society, der Mann.
Auf jeden Fall. Ja.
Ich finde es auch so crazy, dass ein Fußball-Scout von Werder Bremen in Achim am Platz steht und sich da die jungen Spieler anguckt.
Ja, so war das damals. Ist das heute nicht mehr so?
Die fahren doch nicht mehr so aufs Land, um sich, das ist doch heute, haben die doch alle mit 16 schon Managements, die sie irgendwie den Verein anbieten oder
ja,
so.
Ja, wahrscheinlich, ja.
Ich glaube,
ja.
Dieses Scouting gibt es nicht mehr so wie früher, so diese Juwelen finden.
Nee.
Aber gute Storys, finde ich. Also Achim, immer eine Reise wert.
Achim, immer eine Reise wert, ja.
Das ist auch da in der Region, oder was, ne?
Das ist bei der Weser, ja. Das ist ja. Außerhalb von Bremen, ein ja. Ort.
Du bist ja dann, wie gesagt, in Ahrensburg dann auch zur Schule gegangen, und deine erste Band,
yeah.
Die hieß, wie hieß die? Blackfire.
Blackfire.
Genau. Und die war, ich weiß nicht, ob das stimmt, weil ich das in verschiedenen Interviews gelesen habe, aber war die zusammen mit Marek und Fabian Harloff?
Die war mit Marek, mit Fabian nicht. Fabian, wenn man Fotos von diesem ersten Auftritt sieht, dann sieht man Fabian, wie er daneben steht und so guckt und das geil findet. Und der hat sich, nachdem wir da standen, der war der Erste, der sich eine E-Gitarre gekauft hat,
ja.
Fabian. Der hat gesagt irgendwie, und Mann, waren wir neidisch. Irgendwie so. Und dann haben wir uns, und dann hat Marek uns mitgenommen in diese Kindersynchron-Scene.
Ja.
Und dann haben wir da Geld verdient, so durch so Kinder, die dann, oder so Kaugummi-Bubbles, die irgendwas sagen. Irgendwie. Und haben wahnsinnig viel Geld verdient und haben uns dafür echte Gitarren gekauft und dann unsere wirklich echte Band mit Strom gegründet. Munch.
Und weißt du noch, was du da gesprochen hast bei den Synchronjobs? Als Kind?
Ja, das waren, also ich war meistens Menge, ne? So, wo so Kinder schreien, ja. Und so. Dann hatte ich auch mal fast eine Hauptrolle, so ein Junge mit so einem roten Tuch, das war, glaube ich, irgendwie ein ungarischer Film. Und ansonsten auch Werbung viel, irgendwie, da gab es richtig Schotter.
Ja.
Und also eigentlich echt gut beschäftigt gewesen. Ne?
Aber deine Eltern haben, das kam so dann aufs Sparbuch, das Geld, oder nicht?
Tatsächlich ging das dann weiter, ne? Dann ging es auch in die Filmszene rein.
Ja.
Dann saß ich plötzlich im Flieger nach München und hatte ein Drehbuch auf den Schoß von Hans W. Geißendörfer, Boomerang, Boomerang.
Ah.
Da war ich 17. Da gab es mit Jürgen Vogel und Katja Stuth,
ja,
so ein Polizthriller über Wackersdorf. Und da habe ich dann wahnsinnig viel Geld verdient. Also richtig, da bin ich dann auch größenwahnsinnig geworden und habe die Schule verlassen und so. Und da haben meine Eltern…
Das kann ich mir gar nicht vorstellen bei einem 17-Jährigen, der plötzlich vor Kameras steht. Ja.
Dann haben meine Eltern dann so ein Konto eingerichtet für mich, irgendwie, wo ich nicht ran konnte, irgendwie so dies und das. Aber irgendeine Klausel hatten sie nicht unterschrieben. Und ich habe da jedes Mal das Geld ab und dann irgendwie in die Bars von Arnsburg getragen. Irgendwie. Und alle waren meine Freunde irgendwie so. Das war… Eine gute Zeit. aber das war schlimm beim Film, ich bin tatsächlich, also ich habe eine Affinität, ne, zur Schauspielerei. Ich bin nicht so gut irgendwie so und ich kann mir auch nicht so gut so Texte merken. Ne?
Ja.
Und weiß ich noch, einen Drehtag irgendwie, wo der Hans Geist da auf mich zukam und meinte, Jan, das ist eine Katastrophe. Wenn wir nicht schon so viel mit dir gedreht hätten, ich würde dich rausschmeißen. Du musst mal deinen fucking Text lernen. Irgendwie. Ich fand das einfach, weißt du, so über den Abends irgendwie in der High Society von München rumgezogen und so um Geld gewettet und Wahnsinn, ne? Und so Anzüge getragen. Völlig verrückt.
Schön P1.
Ja, P1, ja. Ne? P2, P3.
Oh. Aber das ist ja toll beim Großen, im Film vom Großen Heiner Geißendörfer.
Ja, ja.
Der Erfinder der Lindenstraße.
Ja, genau.
Hans Geißendörfer, nicht Heiner. Das ist ja schon, bist ja quasi groß eingestiegen dann.
Richtig groß eingestiegen und richtig, richtig gefloppt, der Film auch. Da war dann der Eröffnungsfilm in den Hofer Filmtagen irgendwie so und dann lief der Film irgendwie im großen Kino und dann wird alle total gespannt irgendwie, ne? Und dann, als der Film zu Ende war, das ganze Publikum, und wir so, wir müssen da gleich auf die Bühne und so. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also es war ein wirklich schlechter Film.
Das ist ja gruselig, wenn die bei der Premiere buhen.
Ja, ja.
Das ist natürlich Filmfestivalpublikum, ne? Die sind ja immer so, ja. Die sind ja quasi nicht für den Film da.
Dann noch Eröffnungsfilm. Das war schon traumatisch.
Das glaube ich. Gut, dass du dich davon erholt hast.
Ja.
Aber du hast ja, wie gesagt, du hast früh angefangen, so Musik zu machen. Du hast auch mal gesagt, deine erste Band, also bei Black Friday, warst du so 9, als ihr die gegründet habt. Und du wärst in so ein Mädchen verliebt gewesen, hättest so Gedichte für die vertont, sozusagen, als
genau,
Band.
Genau, ich war ein großer Liebesbriefschreiber.
Ja.
Und unsterblich verliebt, mit großem, großem Pathos.
Weißt du noch, wie die hieß?
Katharina. Ich war so, das war wirklich ganz schmerzhaft. Ne?
Ja.
Und sie hat die Briefe weggegeben und wollte die nicht haben. Aber dadurch habe ich gesagt, irgendwie, Jungs, wir gründen eine Band und ich singe diese fucking Liebesbriefe. Und das hat, und dann haben alle applaudiert irgendwie, als ich die da vorgesungen habe irgendwie und dachte, das soll mein Leben sein.
Aber ich finde das so interessant. Du hast das irgendwann mal dann so ganz ausführlich erzählt, dass du dann auf der Bühne standst und wäre eigentlich nur deine Stimme gewesen und die Leute wären total abgegangen. Und das fand ich, weil so Schüler und Lehrer und so alle, das war ja im Schulfest, wo du dann gespielt hast, und alle fanden es total geil. Aber ich versuche mir vorzustellen, wie dieser Auftritt so abgelaufen ist, dass Schüler ausflippen, weil einer irgendwie singt oder ein Gedicht singt.
Ja, aber es war auch die ganze Inszenierung, ne? Ja. Also die, ich sah, ich hatte mir so eine Shaken Stevens Tolle
stimmt,
gemacht.
Shaken Stevens Jacke hat sogar an. Ne?
Ja, genau, die Jeansjacke meiner Mutter und so ein Amerika-Shirt irgendwie so mit diesen White Stripes und so. Mhm. Und wir hatten uns so Pappgitarren gebaut und so und sahen aus wie eine richtig geile Band, ne? Ja. Also wirklich stylisch und so. Hatten so Schultische zusammengeschrieben und in der Pausenarena. Und es gab natürlich vorher auch einen riesen Hype irgendwie so, da kommt ein Auftritt und so. Und als das dann dabei rauskam irgendwie, ich meine, das war dann ja auch dadurch, dass kein Instrument wirklich gespielt wurde, gab es ja auch keine falschen Töne. Und das war wie so ein Theater, inszeniertes Theater, so, ne? Also ich hätte das selber gerne.
Aber es war quasi
A
Cappella oder?
Ja, es war, ja. Ich habe irgendwie meinen Liebesfrust in die Arena reingesprüht irgendwie so und dabei getanzt wie Shaken Stevens. Und die anderen haben getan, als wären sie die geilste Rockband der Welt.
Warst du so ein Shaky-Fan?
Ich war ein totaler Shaky-Fan. Meine erste Platte. Bin durchgedreht.
Interessant.
Ja.
Mein bester Freund war auch Shaken Stevens-Fan.
Ich habe den auch immer nicht parodiert. Ich wollte wirklich Shaken Stevens sein. Ich habe den auf allen Geburtstagen. Mein Spitzname war auch Shaky.
Seiner auch. Was für ein Zufall.
Ja, verrückt, ne? Ja. Aber ich konnte tanzen wie er irgendwie so. Das war mein Idol. Hing ein Poster über dem Bett.
Ja. Diesen Rock'n'Roll-Style extrem konsequent durchgezogen.
Ja, das war, ich kannte Elvis nicht, ne?
Ja.
Das war so der Fake Elvis, ne? Der ist ja durch ein Elvis-Musical ist er eigentlich da hingekommen.
Naja.
Und da haben sie ihn nicht genommen. Und dann meinte er, spiele ich halt mein Elvis-Musical irgendwie so. Hat ja geklappt.
Dann hast du also diese Gedichte in die Menge gerufen und alle sind ausgeflippt. Und das war dann so der entscheidende Moment, wo du gecheckt hast, was das für eine magische Power ist, auf der Bühne zu stehen.
Total. Das ist wie bei Christen, so wenn die sagen, der Heilige Geist fährt in einen oder so ein Gefühl. Also da wusste ich, was ich will. Ich will mein Leben lang Liebesgedichte singen und vor Leuten stehen und genau dieses Gefühl. Und das war echt super. Also da ging es mit mir echt bergauf und in der Schule ging es bergab. weil ich echt wirklich wusste, was ich wollte.
Ja. Und hast du dann gesagt, die nächste Band war dann Matsch, die ihr gegründet habt. War es die gleiche Besetzung? Oder?
Ja, Marek war dabei, dann Hulle, der Schlagzeuger, der auf Persil-Trommeln getrommelt hatte. Ja. Und der hat sich dann ein echtes Schlagzeug gekauft. Ich habe mir eine Stromgitarre gekauft. Und wir wurden dann haben wir echt geübt und so. Und dann kamen die älteren Semester auf uns, die auch Bands hatten. Damals, das wissen die Leute von heutzutage, da gab es wirklich Bands ja, an jeder Ecke, ja, überall. Absolut. Jede Woche wurde eine neue Band gegründet.
Das war total geil.
Das war so, so toll, ne? Ja. Und dann auch Festivals. Und dann gab es bei uns da in Arnsburg in der Umgebung, dann gab es ein Festival, das hieß Battles of the Bands. Und das war das Festival. Ja. Wo alle Bands, die gerade gegründet waren, gespielt hatten, ne? Fate Main und dann kamen die Organisatoren von diesem Festival zu uns im Proberaum und haben gesagt, wir wollen euch haben als Eröffnungsband. Und das war wie ein Ritterschlag. Ja. Ne? Und da kam der zweite Moment, der zweite Heilige Geist, der in mich eingekehrt ist, als wir da auf die Bühne gegangen sind, bei diesem Festival, da waren 500 Leute im Waldreitersaal.
Ja.
Das war wie so durch so eine magische Schleuse zu gehen.
Wie die Kugel in der Mini-Playback-Show.
Wahrscheinlich. Ja. Und das ist heute immer noch so. Das ist immer so dieser Schritt. Du bist infantil, ne? Im Backstage-Räumen, du kennst das auch. Ne? Ja. Wenn du so, oh Gott, und das Publikum irgendwie in Erwartung und rufen schon und so und du, Und dann dieser Moment, wo du, der Schritt auf die Bühne, wo du wirklich merkst, so, boah, jetzt ist es soweit, ne?
Ja.
Und das ist, das ist eine Sucht. Das ist echt eine Sucht. Die lange nicht mehr gehabt.
Stimmt.
Ja.
Aber das ist interessant. Habt ihr Deutsch gesungen mit Matsch?
Englisch und Deutsch.
Ah, ja.
Englisch und
Deutsch. Habt ihr gecovert oder was? Oder habt ihr alles eigene Songs?
Nee, wir hatten alles das ist eigene echt ein Songs.
Extrem guter Bandnamen, finde ich.
Ja, total. Und der Marek und ich saßen auf einer Treppe bei einer Freundin irgendwie so. Und ich so, wie sollen wir uns denn nennen? Irgendwie, wir haben jetzt einen Gig da auf diesem Festival. Und Marek planschte so mit seinen Füßen in der Pfütze rum. Er so, wir nennen uns Matsch. Ich so, geil, das ist super. Vor allen Dingen, das ist auch international, weil Match auf Englisch, das sind Streichhölzer irgendwie. Das ist super geil. Ey, und dann, oh, wir haben da auch echt eine Show. Wir hatten dann so Mao-Arms in der Tasche. Und dann sind wir auf die Bühne und dann nach den ersten paar Stücken wir so, wollt ihr Elfmeter? Das Publikum so, nein, wollt ihr Verlängerung? Nein, was wollt ihr denn? Mauam. Und dann haben wir Maums in die Menge geguckt und damit hatten wir sie alle. Und auch, weißt du, meine Eltern waren entsetzt, weil wir in vielen Liedern auch so Worte wie Polyp und Bulle und so, ja. Ne? Damals war so die Christiane F-Zeit, ja. Und Berlin irgendwie so als die merkwürdige Insel und so. Da haben wir ein Lied über einen Junkie geschrieben, der und die letzten Zeilen von dem Lied sind. Und an die Mauer von Berlin schrieb er, sein Leben ist nun hin. Und so kam er zum Entschluss und gab sich den goldenen Schuss. Und wenn das dann so Zwölfjährige singen irgendwie, das ist dann wirklich, weil meine Eltern so, oh Gott, Junge, was macht ihr da die ganze Zeit bei uns im Keller, im Proberaum?
Aber schon gut lyrisch, gutes Reim und Taktschema, gutes Versmaß schon.
Ja, unser Hit war raus, nur raus, weit, weit, weit weg von zu Haus, nur mein Teddy mitnehmen und der engen Welt dann fliehen. Unser Hit, ne? Ein totaler Hit und ja, raus, nur raus und jetzt bin ich wieder in Arnsburg gelandet. Ne? Da schreibt man die ganze Zeit irgendwie so, dass man raus will. Oh Gott.
Habt ihr die Lieder damals jemals aufgenommen oder versucht irgendwie aufzunehmen?
Es gab da oder so? Weil Mareks Vater ist Regisseur irgendwie, ja. So und der hatte damals schon eine Videokamera. Es gibt sogar Live-Aufnahmen davon. Wow. Und ich heul jedes Mal, wenn ich die sehe. Das ist so herzzerreißend. Ne? Ja. Und wir dachten halt, die ganzen Leute flippen so aus auf uns und die ganzen Girls irgendwie, weil wir so geile Mucke machen. Ne? Ja. Aber das war einfach, weil wir so unglaublich süß waren. So unfassbar süß in unserem Selbstbewusstsein.
Ich hab so viele Bands gegründet, als ich klein war. Ich habe, glaube ich, auch mit 9 ja, oder mit 10 habe ich meine erste Band gegründet mit meinem besten Freund Waldi, der eigentlich Markus heißt. Und die hieß Money Bar. Das war die Abschnitt für Markus Nils Band. Und da haben wir dann so bei uns im Haus immer gespielt. Weil mein Bruder hatte ganz viele Gitarren und so. Der hat immer Gitarre gespielt. Und dann habe ich immer so komische Bandnamen gehabt. Habe ich mit einem anderen Klassen. Nee, da habe ich erst eine Schulband gegründet, die hieß Die Gemeinen. Cool. Unser großer Hit war Gemeinsam gemein sein.
Ja, schön.
Und mit denen habe ich mich aber dann getrennt, weil der Gitarrist, ich habe Schlagzeug gespielt und der Gitarrist, der wollte immer nur Tote Hosenlieder covern. Ich so, das ist doch scheiße. Warum denn Hosen und so? Ja, ist doch geil und so. Ich so, nee. Und dann ist das wieder auseinandergegangen. Und dann habe ich mit einem anderen Klassenkameraden eine Band gegründet, wo ich dann gesungen und Gitarre gespielt habe und er so Schlagzeug. Das war dann immer auch so meine Hauptbesetzung. Aber mit dem hatte ich das erst und dann hießen wir Virgin on a Balance. Fanden wir extrem cool. What? Weil ich Waage von Sternzeichen war und er Jungfrau.
Ah, okay. Ja.
Und dann war das mit dem auch ganz schnell vorbei. Dann habe ich das mit einem anderen gemacht. Da hießen wir dann The Special Assholes. Fanden wir natürlich mega cool und edgy.
Ja.
Und dann haben noch zwei Mädels aus meiner Klasse als Background-Chor dabei gewesen. Das waren dann die Female Moscow Singers. Und dann bei meiner 27. Band, kurz vorm Auftritt, saßen wir zu Hause und dann kam mein Bruder vorbei, der eben auch die Gitarren hatte. Er so, was ist denn los? Und wir so, ja, wir haben Auftritt, wir wissen überhaupt nicht, wie wir uns nennen sollen. Und er so, ja, keine Ahnung, was wollt ihr denn jetzt essen gehen oder so? Wir sind ja hier bei der Pommesbude, ein bisschen ein paar Pommes und Bier. Und nennt euch doch gleich Fritten und Bier.
Und so, gute Idee. So kommen die Namen, ne? So kommen die Namen, ey. Sehr gut. Oh, warte.
Aber das war auch. Und dann ist mein Bruder immer, der hatte dann eine Band, die hieß Berthold Bricht. Und die haben so in Köln immer gespielt. Und dann hat er immer wenn die einen Auftritt hatten, hat er in der Mitte des Sets gesagt, so, jetzt gibt es eine kleine Pause. Dann sind die von der Bühne und dann durften mein bester Freund Weidi und ich mit Fritten und Bier 10 Minuten spielen.
Ach, siehst du?
Ja, das war mega cool. Weil dann sind wir immer in der Großstadt aufgetreten sozusagen die ganze Zeit. Das war echt Hammer. Deswegen, also ich dieses andauernd Bands gründen und immer Musik machen wollen, ja. So, das ist echt, und auf so einer Bühne stehen wollen und das irgendwie, also man, es ist ja auch, das ist so lustig, weil es gibt so Musiker, die sagen, für mich ist Studio das Wichtigste, wo ich einen Song ausarbeiten kann, wo ich so daran arbeiten kann, den so ausfeilen kann und so. Aber bei mir, und das ist auch so jetzt der Vibe, den ich von dir kriege,
ja,
war das immer so, ja, der muss schnell fertig werden, damit ich den auf die Bühne tragen kann, damit die Leute den hören können sozusagen.
Ja, das ist ja wie so eine Visitenkarte, ne, für die Bühne eigentlich, so ein Lied. Ne?
Ja.
Das, weil das ist, wenn man auf der Bühne steht und dieses Lied singt und momentan ist, und das Publikum ist auch momentan, das ist ja, das ist, dann entwickelt sich etwas wie so ein gesetzfreier Raum. Das ist ja eine wahnsinnige spirituelle Energie, die da stattfindet und ja, so befreiend ist und auch so gesund und so herrlich. Und auch wenn ich jetzt auf Konzerte gehe, ne, ich gehe da hin und für mich sind eigentlich die wichtigsten Momente so der Auftritt der Band, ne?
Ja.
Wie die auf die Bühne kommen, so, ne? So, ob das nur eine englische Band ist, die dann gleich aufs Schlagzeug springt oder keine Ahnung, oder ob es so mystisch losgeht, wenn die Silhouetten kommen und so. Ja, was hatte ich denn? Captain Peng habe ich neulich, noch vor Corona gesehen, im, ja, Übel und Gefährlich. Irgendwie, das war auch so ein geiler Auftritt einfach, ne? Wo er dann irgendwie als Captain irgendwie so alles klar macht, irgendwie so und dann das Licht irgendwie und Silhouetten irgendwie so und oh. Und wo du gehst zu so einem Abend irgendwie und du willst Leute sehen auf der Bühne, die selbstbewusst sind und die wissen, was sie tun, die, ja, haben geübt irgendwie, die haben einen Plan irgendwie so und dich damit identifizieren und dann singen die auch noch Sachen irgendwie, die was mit dir zu tun haben und du grölst die Sachen mit, das ist einfach das ist so befreiend, ne? Und das ist irgendwie, ja, das ist Kultur, das ist Kunst, das ist der Klebstoff der Gesellschaft, das ist einfach das, Entschuldigung, aber was jetzt so unfassbar fehlt irgendwie und, ja, alles sich so auseinanderreißt und ich hoffe, dass das in 2 Monaten vorbei ist. So, ne?
Ja.
Das wäre so schön.
Und dann, naja, du hast ja gerade erzählt, dann hast du angefangen irgendwie auch zu drehen, dann wurde Schule natürlich schnell uninteressant. Das
war die ganze Zeit uninteressant, meine Eltern, ja, wollten, also, Junge, du musst.
Hat man plötzlich gedacht, man hätte was, weswegen man sie nicht mehr braucht.
Ach, das ist echt so eine Quälerei war das, das war eine Riesenquälerei, lasst mich doch in Ruhe, lass mich doch mein Ding machen.
Ja, aber es ging mir genauso, das kann ich voll nachvollziehen. Also man hat wirklich gedacht, man verschwendet da total seine Zeit und man müsste ja eigentlich schon, man muss ja schon raus sozusagen.
Der Satz des Pythagoras. Ja.
Sehr wichtig.
Vorwort.
Oh. Und aber bist du dann, hast du dann wirklich so, also wenn du jetzt sagst, dass du dann da irgendwie dann Geld verdient hast, mit dem Drehen auch und so, war das dann auch so der Punkt, wo du dann auch Ahrensburg hinter dir gelassen hast und irgendwie in die große weite Welt rausgezogen bist? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Nee, also ja, wie soll man das nennen? Ja, ich hatte dann mit 19 war es dann so weit, dass ich in eine Wohnung nach Barmbek gezogen bin,
ja,
nach Hamburg.
Ja.
Und das war für mich ein Riesenschritt. Endlich raus in die große Stadt. Da, wo sich alles abspielt. Da, wo man immer hin wollte. Ne? So, ja, da, wo die geile Scene ist und so. Und genau, das war mit 19. Genau. Und da, genau.
Und war das denn, hast du dich denn da direkt zurechtgefunden? Oder war das erstmal so ganz schön was los?
Nee, wir waren immer, ich war so immer auf dem Kiez unterwegs, ne?
Ja.
In den ganzen Bars und so. Und da lernst du alle kennen irgendwie, ne? Und ja, das war auch dann in der Zeit, dann kam Zivildienst gleich.
Mhm.
Und bei mir war dann der Tagesablauf, dass ich dann morgens aus der Wohnung raus zum Zivildienst, dann mit den Omis rumgeschakert irgendwie und den gekauft irgendwie so und da den Entertainer gegeben. Und dann bin ich dann nach dem Zivildienst zu Christian Neander. Da haben wir dann Selig-Demos, Lieder geschrieben.
Ja.
Und dann sind wir dann noch mit dem Rest der Band in Mojo Club oder ins Baton Rouge oder über den Kiez gezogen. Sorgenbrecher, ja, genau, zu den geilen Flippern. Und dann nach Barmbek mit dem Nachtbus und dann morgens wieder zum Zivildienst. Das war so mein Rhythmus damals. Ja. Genau. Ja.
Was, Da, warst du da schon verheiratet?
Nee. Das kam viel, viel später. Okay, ja, ja. Das kam noch nach dem Bruch von Selig erst. Ah, ja. Als wir dann wieder in Hamburg gelandet sind, Anna und ich, nach einem katastrophalen Jahr in Stockholm, da saßen wir dann nun in der Saga-Wohnung irgendwie und Anna fragte mich, so völlig erschöpft, sag mal, Janni, liebst du mich eigentlich noch? Ich so, ja, liebst du mich auch noch? Ja. Und sie so, dann könnten wir doch auch heiraten. Ja. So, ja, lass das tun. Wo geht's denn am schnellsten? Und sie so, ja, in Kopenhagen. Da brauchst du nur deinen Ausweis und musst 3 Tage in der Stadt bleiben, irgendwie wegen Touri.
Ja, machen das, viele im Norden, dass die dann da schnell hochfahren. So.
Wir haben es niemandem erzählt, ne? Meine arme Mutter hat es beim Friseur erfahren, dass ihr Sohn jetzt verheiratet ist, ganz link. Aber wir dachten, das ist ein Ding zwischen uns, ne? Und dann haben wir da geheiratet. Und das war 2000, wir wissen das Datum selber nicht.
Ja. Aber du bist ja schon super lang mit der zusammen.
Seit 30 Jahren.
Ja, krass.
Wirklich krass. Also wirklich unglaublich. Unfassbar. Und das Witzige ist, das hört sich komisch an, aber ich kenne sie immer noch nicht. Also weißt du, so, ja. Manchmal wache ich nachts auf und gucke dann so, wer da neben mir liegt irgendwie und denke mir irgendwie, was ist das für ein Wesen irgendwie, ne?
Ja.
Und wie gut, dass es die gibt, weil das so, sie ist wie so ein, also würde es sie nicht geben, dann hätte ich sie wie so eine Art, wie so meinen Schutzengel erfunden oder so, ja. Weißt du, wie so eine Fantasiegestalt fast, ne? Und sie ist ja auch Schwedin, also hat jetzt nichts zu sagen, aber die sind da echt anders erzogen worden. Also da gibt es auch noch Geister und Elfen und sowas alles. Und das spielt natürlich alles in die Erziehung auch unserer Kinder rein und so und in die Form, wie man mit Kindern umgeht und also wenn sie nicht wäre, ich wäre, glaube ich, nicht so ein freundlicher Mensch.
Wirklich?
Ja, ich glaube ja. Ich glaube, ich wäre irgendwie, hätte mich dann auf so eine Ironie oder so einen so komischen, coolen Zynismus eingelassen, irgendwie so. Aber das hat sie mir ganz schnell
ausgetrieben.
Ja, genau, weil da ist die Toleranzgrenze ist ganz hoch, nur bei Unfreundlichkeit. Ne? Ja. Da hört es auf. Also das ist so die Formel.
Ja, verstehe. Das ist ja, toll.
Ja, es ist super.
Ja.
Also wirklich. Und na klar, wir haben uns nicht oft gesehen, weil ich die ganze Zeit auf Tour bin und so. Und jetzt durch Corona, ne, haben wir uns auch wahnsinnig doll kennengelernt. Ja. Und das war auch schwierig am Anfang, ne? Weil ich kam da jetzt in so ein System rein, irgendwie wie bei Papa Ante Portas, dieser Loriot-Film, weißt du, so, wo der plötzlich arbeitslos ist irgendwie und dann ist so hab da erstmal irgendwie totales
eine Europalette Senf bestellt.
Unruhe in das Haus gebracht. Aber dann hat sich das so eingependelt, ne, dass wir so unsere Bedürfnisse, auch unsere Arbeit jetzt so gleichgerecht verteilt haben. Ja. Das ist echt schön.
Das ist ja auch, da du ja auch in Zeiten, in denen es ging, irgendwie extrem viel getourt bist, also nicht nur mit Band, sondern auch mit Soloprojekten und so weiter und so fort, ist das ja wahrscheinlich jetzt auch weird gewesen, in so ein bestehendes System und so lange am Stück da zu sein, wie du es wahrscheinlich gar nicht mehr gewohnt warst, so viel am Stück zu Hause zu sein.
Es ist also für jemanden wie mich und für dich aber auch, das ist wirklich, das sind echte Schmerzen, ne, die man hat.
Ja.
Das sind echte Schmerzen, und das hat auch gedauert, bis ich da mich irgendwie so einen Weg gefunden habe, da rauszukommen. Und am Anfang war ich richtig depressiv, also richtig fies in so ein Loch gefallen. Dann bin ich aufgewacht und habe so mal gesehen, so die Familie und alles drumherum und meinen Blick dann auf das beschränkt. Und dachte auch irgendwie so dieser erste Lockdown, wo ich dachte irgendwie, ey, vielleicht ist das auch eine Chance für den Planeten. Jetzt sieht alles so aus, wie Fridays for Future sich die Welt vorstellt, ohne Kondensstreifen und so. Ja. Und geil irgendwie, ne? Alles so, hat so eine Ruhe, so wie so ein Stillstand. Jetzt kann man mal neu sortieren. Vielleicht gibt es eine Innerlichkeit bei den Menschen und wo sie mal zu sich kommen und nicht merken, dass sie viermal im Jahr im Urlaub fahren müssen oder den neueste Auto und so. Naja, und dann haben sie die Türen für die Wirtschaft aufgemacht, bomb. Und dann merkte ich plötzlich so, dass ich als Künstler so voll durch so ein Raster, weil hätte man nie gedacht, ne? Ja. Da dachte ich auch so, das ist ja echt verrückt gerade die Zeit. Und ich bin froh, Anna hat Arbeit, ne, die ist Übersetzerin. Ja. Und aber ansonsten irgendwie so hatten wir die Seligplatte gemacht. Und dann gab es Geld von der Plattenfirma, das ist jetzt aber auch schon alles überwiesen. Ja. Und wenn das weg ist irgendwie. Aber man gibt auch unfassbar wenig Geld aus. Also das ist, das finde ich auch gut zu sehen, dass man echt nicht so viel braucht eigentlich irgendwie, ja, und auch sparsam wird und sich dann von diesem Turbokapitalismus irgendwie entfernt. Ich hoffe, das geht nicht nur mir so, sondern uns allen. Ja. Das wäre echt schön. Und naja, und dann habe ich, dann bin ich mit meinem Sohn halt total, der ist 7 Jahre alt und mit dem bin ich so nahe gekommen und da bin ich dieser Pandemie auch so dankbar, weil ich hätte den so nie kennengelernt. Ne? Wir sind jeden Tag hängen wir zusammen rum irgendwie so und fahren irgendwo hin und machen Sachen irgendwie so und. Also das ist wirklich toll, dass so seine Kinder so nah zu sein. Ja. Da bin ich dann echt froh drüber. Und, ja.
Der ist ja auch so ein bisschen das Nesthäkchen, ne? Du hast ja 3 Töchter noch.
Ja.
Also ich glaube, eine ist 23, 24. Ja. Also wirklich ist ja eigentlich schon fast aus dem Haus sozusagen.
Die ist aus dem Haus und ist, im Juli gibt es ein Enkelkind. Also ich werde Opa.
Oh wow, wirklich?
Ja, ja. Ach. Wahnsinn, ne? Das ist ja cool. Da muss ich auch erst mal mit klarkommen. So was? Aber wir hatten mit Selig gerade so ein Video gedreht. Ich stand da so in High Heels und noch so Glitter im Gesicht. Und dann mit meiner anderen Tochter am Telefon diskutiert sie so, oh Mann, Feli ist schwanger und so, das ist jetzt geil irgendwie so. Und ich so, ja, ey, weißt du, ich gucke mich hier gerade im Spiegel an irgendwie. Ich finde das irgendwie ganz komisch irgendwie. Papa, ey, wenn du Kinder in die Welt setzt, dann kriegen die auch irgendwann Kinder. Ja. Und als du uns gekriegt hast, da waren deine Eltern auch so alt wie du jetzt. Ich so, was? Ja, du hast recht. Oh Gott, nein, ich bin ein alter Mensch. Ich bin ein alter Mann. Und jetzt, oh, ich freue mich da tierisch drauf. Das wird nur verwöhnt.
Ja.
Das wird, du musst, du weißt so, nur Schokolade, Fernsehen, alles, weißt du, so schön irgendwie, ne?
Ja.
Dann irgendwie, ah,
ja. Ja, das ist ja wirklich, glaube ich, auch der Grund, warum man sich aufs Großelternwerden freut.
Ja.
Weil man dann man kann quasi alles Schöne am Kind genießen, ohne diese lästigen Pflichten, genau, die man als Elternteil hat.
Ja,
so.
Ja, komm, wir. Ne? Ja, genau.
Aber das ist ja cool, ja, wie aufregend. Auch meine Tochter ist jetzt 20, wird jetzt 20. Also da ist auch, die ist quasi aus dem Gröbsten raus. Jetzt muss man gucken, wo es so in die Zukunft geht.
Aber wie furchtbar, ne? Ich habe noch eine Tochter, die ist 16, irgendwie so. Was für eine Scheißzeit.
Na.
Was für eine, wir mit 16, Nils, wo wir gerade, weißt du so, und die Ärmsten irgendwie, ne?
Ja.
Die hat jetzt, die kam neulich weinend nach Hause irgendwie, ne? Weil die, das war kurz vor dem ersten Ausgangssperre und so.
Ja.
Und da waren sie dann am See, auf den Feldern noch irgendwie so. Und da kamen die dann echt mit 2 Mannschaftswagen und Hunden an, die Polizei irgendwie, ne, um Teenager und dann sah man dann echt so auf dem Feld so Teenager, die vor Hunden und Polizisten weglaufen. Und ja, die kamen dann nach Hause und hat geweint und meinte irgendwie, oh, wisst ihr was, ich möchte gerne, so gerne eure Jugend haben, ne? Ja. Und Anna und ich dann auch so gucken uns an und dann so, ja, aber du, bei uns war das auch alles nicht so einfach. Ne? So, was will man da sagen, ne? Wenn die dann sagen, oh, am liebsten würde ich jetzt einschlafen und weck mich auf, wenn der ganze Scheiß vorbei ist.
Ja.
So, ne?
Ja.
Also es zerreißt einen die Seele, ne?
Ja.
Das ist echt furchtbar.
Das glaube ich.
Ja.
Du hast auch mal irgendwo erzählt, dass ihr viel Schwedisch zu Hause spricht.
Ja, also bei uns wird eigentlich hauptsächlich Schwedisch gesprochen.
Kannst du Schwedisch?
Ich bin ich rede nicht gut Schwedisch.
Na.
Ich rede nicht gut Schwedisch.
Aber du verstehst es gut.
Ich verstehe es sehr gut. Ja. Also ich verstehe es. Also ich habe die Gabe, mich da rein zu beamen,
ja,
zu verstehen, aber mich dann auch wieder raus zu beamen und das dann wie so ein Trollgesang im Hintergrund zu hören. Ja. Das ist irgendwie ein Egoismus, irgendwie, den ich ver. Aber es ist, ich schiebe das immer gerne darauf, dass wir erziehen die Kinder zweisprachig.
Ja.
Und als Zweisprachigkeit geht am einfachsten, wenn du konsequent in der Sprache, in deiner Native-Sprache sprichst. Also Anna redet die ganze Zeit Schwedisch mit denen,
ja,
ich rede die ganze Zeit Deutsch mit denen und so war das seit immer.
Ja.
Und jetzt bei dem Lütten ist das halt auch so Und das ist der Trick eigentlich, ne? So, ja. Wenn man das. Und da ich, wenn der Lüde aus dem Gröbsten draus ist, irgendwie, dann kaufe ich mir auch mal ein Schwedisch und lerne das.
Eine schwedische App.
Ja, ja, ja.
Aber das ist ja tatsächlich ein sehr schönes Familienleben, von dem du da erzählst. Du hast auch im Interview erzählt, dass du jetzt im Lockdown plötzlich entdeckt hast, was du für schöne Bücher zu Hause hast.
Ja, Wahnsinn.
Und die jetzt mal angefangen hast zu lesen auch.
Ja. So. Einmal, ne, so an so den ganzen Stapel, den man nicht so einmal, kann man einmal mal runterlesen. Also. Ja. Was mir noch bevorsteht, ist die Biografie von Keith Richards.
Oh
die,
Gott.
Diese 1000 Seiten. Ja, hast du die gelesen?
Nee, die habe ich nicht gelesen. Nee. Weil ich auch, ich hab ein bisschen Angst vor Rockmusikbiografien.
Ja.
Ich habe nämlich einmal die Biografie von Anthony Kiedis gelesen.
Ja.
Und das ist das langweiligste Buch des Universums. Es ist so schlimm. Und
damit enttäuscht du jetzt aber ganz viele
Leute. Es ist so schlimm, wirklich. Weil er quasi, er hat so vier Sachen, die er immer macht, aber in unterschiedlicher Reihenfolge. Also, und so beschreibt er es auch. Entweder er ist mit einem Model zusammen, dann ist er wieder auf Age, dann ist er im Entzug und dann gehen sie auf Tour. Und diese vier Sachen, oder nehmen ein Album auf.
Ja.
Und diese vier Sachen sind immer in unterschiedlicher Reihenfolge in diesem Buch. Und es endet dann damit, dass er irgendwie am Ende sagt, jetzt habe ich einen Hund, er hat mich noch nie drauf gesehen, ich hoffe, das bleibt so. Und dann ist das Buch zu Ende. Und so echt so, oh Gott. Also.
Thanks for sharing.
Das war echt, das hätte ich nie lesen sollen. Aber seitdem habe ich Angst vor so Rockmusikbiografien.
Ja, es ist auch schwierig, ne? Wenn man so die ganze Zeit mit Musik umgeben ist und dann sich dann in seiner Freizeit auch noch mit anderen. Das ist auch echt schlimm, ne? Das darf man eigentlich gar keinen erzählen. Wenn ich zu Hause bin, ne? Die Musik, die ich höre, ist Bossa Nova. Ich mache immer Bossa Nova an. So, das ist wie eine Injektion.
Ja.
Bin ich total irgendwie glücklich, entspannt, irgendwie so. Muss irgendwie großartig Sonnenschein, aber so, dass ich jetzt mir so Foo Fighters oder so auflege, war eigentlich überhaupt gar nicht der Fall.
Ich glaube, man muss sich auch, also ich kann das total verstehen, aber ich glaube, es ist ja, Musik hören ist ja auch was, wozu man sich, und wahrscheinlich ist das, je älter man wird, desto mehr der Fall, wo man sich so ein bisschen zu zwingen muss, auch so neue Musik sich mal anzuhören oder zu entdecken oder mal so bewusst zu versuchen, irgendwas anderes zu finden oder so.
Neulich hatte ich eine Interviewanfrage, die hat leider nicht geklappt. Da ging es um deutsche Musik, ne? Deutsche Texte, deutsche Produktion. Und dann habe ich mich echt mal damit auseinandergesetzt, ne? Und geguckt, was es alles Neues gibt und so. Ey, so viel geiles Zeug. Also wirklich richtig, da haben mir die Ohren geschlackert. Ne? Ja. Und da habe ich jetzt auch so eine Playlist mir zusammengestellt, wo die ich super gerne höre. Und was so unfassbar intelligente, geile, neue Musik irgendwie aus diesem Land. Mhm. Wahnsinn. Also das habe ich eine lange Zeit ignoriert oder bin da nicht hintergekommen.
Ja.
Weil so auch so selig und so, wir haben uns ja immer in die so international inspirieren lassen. Wir wollten ja immer klingen wie eine Band aus England oder Amerika mit deutschen Texten und so. Mhm. Und jetzt ist das, ist dieser Strauß so, so bunt und so weit und so tolle Texte teilweise echt, so wo mir die Ohren schlackern, ne? Echt toll.
Ihr hattet dann damals Selig am Start und dann ging es ja erstmal richtig durch die Decke, dann ging es auch total ab, dann ist das total explodiert, dann wart ihr wirklich Stars, über Nacht wurde drauf und runter gespielt. Das ging eine Zeit lang ganz gut, aber dann wurde es eben so sehr rockstarig sozusagen. Dann kommt der Sänger zu spät zum Auftritt, der Gitarrist irgendwie will nicht auschecken, man geht sich so irgendwie auf den Sack und dann kommen so diese typischen, du hast das Solo verkackt, ja, aber du bist zu spät auf die Bühne gekommen und so. So diese typischen Knatsch irgendwie. Und dann ist das auch wirklich so ganz klassisch deswegen auseinandergegangen.
Ja, ne? Ja, das ist so wirklich so Handbuch Rock'n'Roll irgendwie schlimm. Ja, das ist, ich glaube, dass tatsächlich auch in so einem wahnsinnigen Leben, ne, wie wir damals da gehabt haben, dass sich da doch dann die Langeweile breit gemacht hat in dieser Belle Etage. Ja. Und Langeweile tötet irgendwie so die Leidenschaft und die Liebe und man hätte echt Pause machen sollen, einfach, ne? Ja. Und bis man sich wieder irgendwie das mal,
bis man wieder Bock aufeinander
hat. Ja, eben, genau. Ja. Das war, weil der Druck von außen, so die Fans und die Plattenfirma und Produzenten, ne, weißt du, so alle sagen, irgendwie läuft doch gerade irgendwie, ne? Es läuft doch gerade, lass uns das alles mitnehmen. Bis, ja.
Ihr wart ja dann auch, glaube ich, ihr habt dann, glaube ich, das letzte Mal habt ihr in New York aufgenommen oder so. Ne?
Totaler Größenwahn. Ja. Ey, ich möchte nicht wissen, was das gekostet hat. Ey, unglaublich, ey. Vor uns war David Bowie drin, ne? Direkt Manhattan, Right Track Studio. Oder, oh, David Bowie raus, selig rein, irgendwie, ne? Ey, unfassbar. Unglaublich. Naja.
Aber,
ist nicht unser bestes Album geworden.
Aber ich finde es interessant, weil dann, also ihr habt euch dann getrennt und dann hast du irgendwie in Interviews auch erzählt, dann war es irgendwie so, dass wenn du Christian auf der Straße gesehen hast, bist du auch so in den Hauseingang und so, damit man sich auf gar keinen Fall sieht.
Ja,
also
ja.
Da ist so richtig krass aus dem Weg gegangen.
Furchtbar, also ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Ja, das ist das Tragische bei so einer Band. Ne? Das ist wie eine Ehe, nur dass du halt mit vier anderen Ehefrauen, also Eheleuten zusammen, das ist, und wenn da dann mal so, wenn dann aus Liebe Hass wird, dann tut es richtig weh. Das kennen alle, die mal auseinandergegangen sind. Und wenn man dann noch so unreif ist, dass man nicht jetzt da buddhistisch oder so friedlich damit umgehen kann, das bringt einen ja auch keiner bei. Also, und das haben wir versucht zu lernen, ne? Jetzt in unserer zweiten Phase, wo wir wieder zusammengekommen sind. Und das hat tatsächlich uns allen irgendwie einen großen Klumpen Hass aus der Seele genommen. Dass es sowas geht, ne? Ja. Dass da wieder so eine, das ist echt schön. Also da ist man menschlich doch dann auch größer geworden.
Aber war in dieser Zeit, als ihr die Band sozusagen, als ihr getrennt wart und du dann irgendwie solo unterwegs warst, dann waren ja auch quasi die Plattenfirmenmillionen weg. Also da war ja jetzt auch nicht mehr, das ist ja auch endlich dann gewesen, die Kohle irgendwie. Und du warst ja auch schon Vater, wenn ich es richtig zusammenrechne und so. Gab es da einfach eine Phase, wo du einfach auch total Angst hattest, dass das jetzt, dass du jetzt einfach auch gar nicht mehr weißt, was du jetzt machen sollst?
Ja, ich hatte mit Goldkind, ne, hatte ich eine Platte gemacht. Also der saß plötzlich bei mir auf der Elbtreppe auf der Couch. Und Anna meinte irgendwie, hier, Besuch für dich, kamen wir gerade aus der Kneipe irgendwie und dann saß da Goldkind. Er so, Plevka, hast du eine Vision? Ich so, ich habe immer eine Vision. Ja, krass, lass machen. Ja. Und dann bin ich zu ihnen nach Kreuzberg und dann haben wir da eine Platte aufgenommen.
Da habe ich auch mal mit ihm Demos aufgenommen.
In Kreuzberg, in dem Studio.
Genau, dabei. Da hinten in diesem Hof da.
Genau,
diesem,
genau.
Ja, genau.
Geil, und da hingen wir zusammen rum, ne? Und er hat mir dann Berlin so gezeigt irgendwie und das war eine geile Zeit irgendwie, ne? Weil da ja auch so hier in der Scene so mit Christoph Schwarz und hier, da waren wir in der Trompete immer und haben so Geheimgigs gespielt und so. Ja. Ah, was war eine gute Zeit. Und dann hatte ich dieses Soloalbum gemacht und bin damit total selbstverständlich zu allen Plattenfirmen. Ja. Haben gesagt, hier, mein Soloalbum irgendwie, ne? Seele ist ja nicht mehr.
Ich guck mal, wer von euch den Zuschlag kriegt.
Ja, genau. Genau. Alle so, ey, das wollen wir nicht. So, wieso das denn nicht? Ja, das hat überhaupt nichts mit Selig zu tun, dieses Album. Ich so, ja, das bin ja auch ich. Ja, nee, danke. Und da ging mir das erste Mal im Leben, also so der Arsch auf Grundeis. Ja. Dachte ich so, scheiße. Und dann wir so, oh, Kohle, wir brauchen Kohle und so, ne? Oh, was machen wir? Und Anna so, wenn du Lieder draußen hast, ne, wenn die im Radio gespielt, ich so, ja, da gibt's die GEMA. So, ja, was ist denn damit? Ich so, ja, ich ruf da mal an. Dann habe ich bei der GEMA angerufen. Ich so, Entschuldigung, ja, hier ist Jan Plevka und so, ne? Und ich so, ja, oh, Herr Plevka, wir suchen Sie schon.
Wirklich?
Ja. Da sind Sie ja endlich. Wir haben hier einen Haufen Kohle. Was sollen wir damit machen? Irgendwie machen Sie die Schleusen auf, ja. Und dann regnet ein warmer Regen irgendwie an Geld kam dann da geflossen.
Ach, das ist ja der Hammer.
Ja, Wahnsinn.
Das ist ja der Hammer.
Durch totale Dummheit irgendwie.
Was angelegt. Die waren aber immer, ich habe auch mal bei der GEMA damals angerufen, die waren echt immer wahnsinnig nett, muss man sagen, wenn man als Musiker angerufen hat.
Und dann gab es ja noch GVL, ne?
Ja.
Das war ja auch, das war dann auch immer ein Segen irgendwie zu Weihnachten, ne? Da gab es dann auch, das ist ja alles nicht, ist alles, weiß ich noch nicht. Ja, Mann, doch.
Wow, gerettet von der GEMA, das hört man auch selten.
Ja, das war schön. Doch.
Ja, das glaube ich. ist eigentlich Goldkind, der lebt in Spanien mittlerweile,
ja,
kann das sein?
Ja, so ein Außenort von Barcelona.
Ist ja krass.
Ja.
Einfach so.
Ja, der war immer schon affin, ne? Ja. Die Kinder waren auch immer schon auf einer spanischen Schule und so. Ja. Und der hat drüber gemacht.
Na, sehr gut.
Ja.
Hat alles richtig gemacht. Dann hast du ja unter anderem, bist du aufgetreten, hast diese Solo-Programme gemacht, Rio Reiser Songs gesungen, so ein Rio Reiser Liederabend sozusagen.
Eine Hommage, ne? Liederabend klingt so langweilig, das ist eine Hommage an Rio und die Scherben. Also richtig so eine Verneigung davor, weil es Rio ist eigentlich so, das ist der Soundtrack meines Lebens. Das ist echt so, der ist eigentlich immer da. Ja. Wegen dem singe ich auch Deutsch und so. Das ist seine Poesie und seine Utopien von der Menschlichkeit und auch diese Verbindung zwischen Politik und Romantik und so, was der, das ist unerreicht. Ne?
Ja.
Und ich bin halt also glühender Fan. Und auch so immer, wenn jetzt Sachen passieren, dann höre ich ein Rio-Lied. So, ja. Ne? Ich glaube auch dann bei der Geburt von meinem Enkel werde ich, glaube ich, auch irgendwie mir dann... Nee, irgendwas Schönes irgendwie. Irgendwie Sonnenallee oder von ihm auflegen. Irgendwie, ne? Weil das ist, habe ich nie kennengelernt.
Aber du hättest mal fast, hast du mal.
Ja, genau, beinahe hätte ich ihn mal kennengelernt. Aber das war das erste Mal in meinem Leben, wo mir vor Ehrfurcht oder so, da habe ich richtig gemerkt, warum Leute sagen, mir sind die Knie weich oder so, ne? Weil die haben echt weich geworden und so geschlottert. Ich kriegte eine ganz hohe Stimme und meinte zu meinem Kumpel, ich kann das nicht, und bin weggelaufen. Ne? Alles hat gekribbelt und so. Weil das war diese Ehrfurcht oder keine Ahnung. Hab ihn gesagt, und dann ist er kurz danach gestorben, leider. Ne?
Ja. Der hatte auch dann da in der Ecke irgendwo, wo du jetzt...
Nee, der lebst, war Nordsee, da Dithmarschen, da die Gegend irgendwie. Okay, okay. Friedenshagen, das ist genau Richtung Flensburg. Wir sind eher Lübeck da.
Ja, ja, aber ich glaube auch, dass der ein wahnsinnig guter Typ war. Also so, ich habe auch mal die Biografie von dem gelassen, eine sehr gute Rockstar-Biografie, muss man sagen. Er hat ja auch selber geschrieben. Und da gibt es auch immer wieder so, was ich super witzig fand an der Biografie von ihm ist, es gibt immer wieder so Stellen, wo er sagt so, ja, dann habe ich das und das gemacht, aber wie das genau war, steht in meinem anderen Buch und dann steht da irgendwie der Titel von dem anderen Buch. Der hat er einfach alle erfunden, wenn er so keine Lust hatte, irgendwas aufzuschreiben. Ja, also wie das passiert, das steht in meinem anderen Buch und dann hat er irgendwie einfach weitergemacht. Das ist ein sehr guter Kniff für die eigene Biografie. Aber ich habe mal Inga Humpe interviewt, also Zweiraumwohnung.
Ja.
Für die Songpoeten und da hat sie mir auch von ihrer Begegnung mit ihm erzählt,
ja.
Weil sie ja hier in Berlin gelebt hat in den 80ern und von Rio wusste man, dass es gab so eine Kneipe, wo der immer aufgetreten ist, wenn er Kohle brauchte. Dann hat er einfach sein Keyboard aufgebaut, hat sich in die Ecke gestellt und hat was gesungen, so für einen Hut irgendwie und hat dann immer so einen Hut voll gekriegt und man kannte den so ein bisschen und so. Und dann ist sie da hin und er hat wieder gespielt an dem Abend und sie fand den irgendwie so cool. Und dann ist sie zu ihm hingegangen, so als er da so stand und sie so, ey, ich wollte mal was sagen, ich stehe voll auf dich. Und er so, sorry. Und dann sie so, ah, fuck. Ja, also ich glaube, das war ein guter Typ. Ich glaube, der war echt...
Ja, bestimmt auch echt extrem, ne? Also gibt auch echt so extreme Geschichten, aber so, ich glaube, eine wahnsinnige Persönlichkeit.
Ja.
Ich glaube echt so, die auch weltübergreifend ist. Also auch was wahnsinnig Spirituelles.
Mhm.
So, also wer so wie er im Leben steht oder gestanden ist, irgendwie da, der hat irgendwie einen größeren Zusammenhang auch begriffen.
Ja.
Und ich glaube, von ihm gibt es auch noch vieles, was noch nicht entdeckt ist. Also der hat ja auch Tagebuch geschrieben und so. Und ich bin mal gespannt, ob das irgendwann mal rauskommt. Und so. Ich war auch in Friesenhagen ganz oft und bin da in den Räumen rum. Und man merkt das schon. Und auch wenn ich seine Lieder singe, das ist das ist sehr intensiv alles. Da wollte wirklich alles und hat alles gegeben. Und hat, glaube ich, auf einem besonderen Kanal auch alles gekriegt.
Ja.
Er ist mir mal im Traum begegnet und dann habe ich ihn gefragt, irgendwie so, Rio, wie, wie soll ich Texte schreiben? Ja. Und er meinte zu mir, ja, du sollst nicht schreiben, beschreib nicht das Insekt, das über deine Haut läuft, sondern beschreib das Gefühl von dem, wie es über deine Haut läuft. Ja. Schwupps.
Das ist cool.
Ja.
Ja, was ist dein liebstes Scherbenlied?
Eigentlich jedes, was ich in dem Moment höre oder, ja, oder singe. Also es ist eigentlich, ich finde das alles geil. Also ja, ich bin so richtig Fan. Ja. So, ja.
Ich liebe Mensch Meier so sehr. Ich finde, das ist ein unterschätztes Scherbenlied.
Ja, und es gibt so viele, ne? Ja. Es gibt so wahnsinnig viele. Also was haben die in dieser kurzen Zeit irgendwie für einen Output gehabt, ne? Und was für Messages und so. Und das, ja, wie gesagt, unerreicht. Ne?
Aber auch da der klassische Rockband Exodus.
Ja, ja, ja. Das ist dann echt, das ist irgendwie. Ja.
Wenn man so intensiv zusammenlebt, dann passiert das wahrscheinlich. Dann brennt man einfach so aus. Also wirklich ein Klischee, aber es ist auch was dran durchaus.
Aber es ist ja auch, wenn du in einer Band bist und erfolgreich bist, irgendwie, du bist ja außerhalb von der Realität.
Ja.
Das ist ja, das hat ja nichts mit dem normalen Leben zu tun.
Ja.
Ich weiß noch, als das mit Selig zu Ende ging, ich wusste nicht mal, wie man einkauft. Ja. Weißt du, ich dachte so, wie soll ich denn jetzt hier die Tomaten, die liegen da alle rum? Ich, völlig, völlig wahnsinnig, ne? Ja. Also so, und das ist ein hartes Erwachen, so, ne, in der Realität. Aber ja, und wenn man denn da so eine Gemeinde ist, in dieser komischen, und sich da dann auf den Geist geht, das ist, glaube ich, ein bisschen deutlicher dann alles.
Ihr seid jetzt auch schon wieder was länger reunited, ne? Mit Selig irgendwie.
Ja, also, wir sind mehr zusammen als vorher.
Als ihr vorher zusammen,
ja, genau,
wart. Sehr gut. wie fühlt sich das, also ihr habt ja dann diese Aussprache gehalten und so, wie fühlt sich das denn an? Ist das jetzt irgendwie entspannter? Anders. Glaubst du, es ist jetzt entspannter, weil ihr älter seid und sozusagen wisst, was man falsch machen kann? Oder ist es entspannter, weil ihr euch entschieden habt, entspannter damit umzugehen?
Es ist entspannter, weil wir uns dafür entschieden haben.
Ja.
Weil wir versucht haben, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen. Und unser Fehler war wirklich gewesen, keine Pause zu machen und nicht nachzuladen. Und du brauchst ja auch Inspiration für du kannst die Eigenarten von den anderen irgendwann nicht mehr ertragen, ne? Mhm. Und musst die dann wie so eine Art Behinderung sehen, irgendwie so, und dass derjenige, wenn der nicht so wäre, würde er nicht so gut Gitarre oder Bass spielen und so. Und ich bin auch sehr extrem, so, ne? Und das, und man geht sich schnell auf den Geist, so, ne? Und dann, dass man sich dann, dass die Kraftfelder dann immer wieder auseinandergehen und sammeln, auch in anderen Projekten wieder zusammenkommen und da dann alles reintun in den Topf und dann wieder weiterzuwachsen und eine Art von Gesprächskultur zu entwickeln, so, die ein bisschen tiefer ist als ein bierseliger Abend, so. Ja. Oh ja, und die Altersmilde kommt dazu und das Vergeben und all das, ne?
Aber vielleicht ja auch so eine Art Pragmatismus. Also man ist, es ist ja auch, ich meine, auch bei aller Romantik und Freundschaft ist es ja auch am Ende des Tages ein Job, den man zusammen macht.
Nee, das nicht. Also nee? Ich finde, Arbeit ist eigentlich etwas, wo du deine Zeit eintauscht gegen Geld.
Ja.
Das habe ich in meinem Leben noch nie gehabt. Ich habe in meinem Leben noch nie gearbeitet. Und es soll auch so bleiben.
Ja, verstehe.
Und so geht das den anderen auch.
Ja, verstehe.
So. Und darauf eher achten. Ja. So. Dann denke ich.
Ja, verstehe. Sehr gut. Es gibt eine Geschichte, die ich extrem aufregend fand aus deiner Jugend. Und zwar hat dir, das muss ja dann in Ahrensfelde wahrscheinlich gewesen sein.
Ahrensburg.
Ahrensburg, Entschuldigung. hat dir in Ahrensburg eine alte Schauspielerin einen Umschlag mit Geld gegeben und gesagt, entweder gehst du halt versaufen oder du gehst hier zur Wahrsagerin und lässt dir von der mal irgendwie in die Karten gucken.
Alter, du bist ja richtig informiert. Wo hast du das denn her?
Also, mal erzählen. Echt? Das fand
ich
eine krasse Story.
Was
die musst du mir nochmal genau erzählen.
Das gibt's ja gar nicht. Ja, das war ne, in dem Alter, wo man sucht, ne, ja. So 15, 16, ne, ja. Wo man dann echt besoffen dann in dem und was ich weiß nicht und was die Welt von mir will, irgendwie, ja. Was soll ich werden, dies oder das. Und dann, als es dann, und die freie Künstlerin, Malerin, und bei der war ich dann im beim Malunterricht, ne, die hat mir dann so beigebracht, wie man malt und so, und sie meinte irgendwie, oh Janni, irgendwie, es sieht nicht gut bei dir aus, irgendwie, ne, du bist ja völlig lost irgendwie, und hat mir einen Umschlag, ja, mit, ich weiß nicht, wie viel Geld da drin war, wie, ja. Teuer das ist, so vielleicht 100 D-Mark oder keine Ahnung, ja. Sie so, hier, das ist ein Umschlag mit Geld, entweder du versäufst das oder du gehst jetzt zu dieser Tante, das ist eine Wahrsagerin und die kann dir helfen, so, ne, und dann dachte ich, okay, versuche ich das mal, und dann bin ich St. Georg, so ein in Hamburg.
Ist direkt am Bahnhof, ist so ein bisschen ein fertiges Viertel sozusagen.
Genau, und ja. Bin dann da rein und alles irgendwie so, so, ja, so wie man sich das so mit so, so dann
zum Perlenvorhang.
Echt mystisch, so, und dann kriegt man auch so ein Müs, und dann hatte sie so Karten, die, wo man überhaupt nicht mehr sehen konnte, was das, die total abgeknapst waren, ne? Ja. Aber das ist wahrscheinlich irgendwie, kannte sie die so gut oder sie ist nur nach dem Gefühl gegangen. Und dann war da eine Katze, die hat die ganze Zeit gegähnt und so. Und sie selbst hat auch die ganze Zeit gegähnt, während ich, und ich sollte so ein Foto, sollte ich ihr mitbringen. Und sie hat dann nur meine Augen angeguckt und hat mir dann erzählt, so aus ihren, während sie so gegähnt hat. Aber das ist so Trance, die war so in Trance und hat mir dann erzählt, nicht von meiner Zukunft, sondern von meiner Vergangenheit. Also von meiner unterbewussten Vergangenheit. Ja. Und also die hatte so, echt so eine Gabe, ne? Und ich habe so losgeplärrt, ne? Das hat so einen Knoten aufgemacht, ja. weil die da so Sachen angesprochen hat, die mir unangenehm waren, so, ne? Ja. Was so Familie angeht und dies und das irgendwie, wo die richtig so bomb reingezogen sind und ich so und dann irgendwie nach einer Stunde oder so meinte ich dann so, ey, ich bin eigentlich hier, um zu wissen, was soll ich machen? So, ne? Ja. Was ist meine Aufgabe in diesem Leben? Und sie meinte Musiktheater. Und ich so, was? Musiktheater? Die wusste nicht, dass ich in Bands bin, ja. Und so, ne? Ich meinte so, Musiktheater, soll ich jetzt Musical, dazu bist du zu undiszipliniert. Musiktheater. Und ich so, Musiktheater, ja gut, ja, wie meint sie, ja gut, irgendwie, ne? Und dann, ja danke, irgendwie, ne? Bin dann gegangen und dann war das so Musiktheater, ne? Na klar, ich habe Bands und dies und das. Und dann tatsächlich nachdem, ich bin den musikalischen Weg immer weitergegangen, aber ohne dieses Musiktheater-Ding im Kopf zu haben. Und bei der Premiere von meinem ersten Rio Reiser-Hommage im Schauspielhaus Hamburg auf der Hinterbühne, als ich da auf der Bühne stand und Rios Lieder gesungen hatte, irgendwie so, und in dieser wahnsinnig tollen Inszenierung von Tom Stromberg, oh, das war so toll, da schoss mir das irgendwie so, das ist ja auch St. Georg, ne? Das war eigentlich direkt gegenüber, wo sie gewohnt hat. Ja. Schoss mir das wie so eine Energie irgendwie in den Kopf. Musiktheater. Ja. Das ist es. Krass. Das ist es, was sie gemeint hat, ne? Ja. Dass dann Jahre später irgendwie so dich so nochmal so absolut ergreift, irgendwie, während du es machst, irgendwie, dachte ich irgendwie, danke, irgendwie, ne? Und das ist ein schönes Zeichen. Wie so ein Déjà-vu. Ich denke immer, wenn man Déjà-vu hat, denke ich, oh, ich bin auf dem richtigen Weg, irgendwie ist alles in Ordnung, dass das geklappt hat. Ne?
Hast du dann noch geguckt, ob sie noch da ist?
Traue ich mich gar nicht.
Wahrscheinlich war es auch, wahrscheinlich, wenn du dich schon danach umgedreht hättest, wäre es weg gewesen.
Kann sein. Weil es war echt magisch. Ne?
Twilight Zone-mäßig.
Ja.
Aber finde ich eine tolle Geschichte. Jetzt habt ihr ja ein aktuelles Album mit Selig veröffentlicht. Ihr habt ja auch, das hast du mir auch gerade netterweise mitgebracht, einen Wein mit Selig. Ein Grauburgunder.
Sehr lecker.
Ja, das glaube ich dir. Das
macht auch einen schönen Rausch.
Ich meine, wenn du den mit aussuchst, dann muss das ja auch was Gutes sein. Da freue ich mich sehr drüber. Vielen Dank. Wir haben gerade eben kurz darüber gesprochen. Da war dann kurz die Idee, auch ob man nicht auch einen Selig Champagner macht.
Ja. Wie würde der nennen? Ah, Selig Babylon.
Ich Ich glaube, ich habe ein einziges Mal in meinem Leben Champagner getrunken, der mir geschmeckt hat. Oft finde ich den so, schmeckt das so Metallen, als sollte es irgendwie so Metallen wie möglich schmecken. Das finde ich irgendwie unsexy. Aber ich habe einmal einen, der hat so richtig frisch geschmeckt. Das war echt ein Erweckungserlebnis.
Ja, ich bin auch nicht so ein Champagner-Freund. Vielleicht sollten wir ein Prosecco machen, mit Selig.
Dann kann man auch einen guten Spritz draus machen.
Die ganzen, als Hip-Hop aufkam, da gab es dann ja richtig Champagner Backstage-Orgien.
So. Die sind ja irgendwann alle umgeschwenkt auf so Cognac und so Courvoisier und sowas.
Das sind so der Champagner der Erwachsenen wahrscheinlich. Ja. Ne?
Aber ihr habt ein Album gemacht, Myriaden heißt es, und jetzt seid ihr wahrscheinlich die ganze Zeit in den Startlöchern, das auf die Bühne zu bringen.
Ja, seit
raus ist wahrscheinlich.
Schon seit bevor wir das Album gemacht haben, war eine Tour geplant, ja. Nee, die verschiebt sich jetzt wahrscheinlich auch. Also das ist jetzt September geplant.
Aber glaubst du, dass ihr in der Zwischenzeit dann einfach noch ein Album rausbringt? Weil zum Beispiel, ich habe auch gelesen, bei den Myriaden Sessions habt ihr irgendwie 96 Lieder geschrieben und dann sind 12 auf der Platte gelandet.
Ja, Lieder, Ideen, ne, muss man sagen. Also das sind dann, muss man sich vorstellen, das sind dann so Jams, wo man denkt, oh, das berührt einen irgendwie, das könnte das Thema, dass man dann so ein Thema und ein Jam hat.
Ja.
Und davon gab es wahnsinnig viele.
Ja.
Und dann haben wir uns entschieden, so für die Besten, das ging auch ganz schnell, ja, genau. Ja. Und genau. Kann sein, dass wir ein Album machen, kann sein, dass wir Pause machen und 2023 ein Album und so, also keine Ahnung. Und dass wir jetzt erstmal gucken, wie wir durchkommen. Und also es gibt keinen Plan, also Selig wird es immer geben. Das ist klar irgendwie, ob mit Plattenfirma oder ohne oder wie auch immer. Also das so sind wir zu, dazu ist diese Schicksalsgemeinschaft zu, weil die Uhren sind schon 10-mal rum irgendwie, ne? Und das geht nicht ohne und mal schauen, was passiert.
Das ist ja auf jeden Fall ein schönes Schlusswort und beruhigend zu wissen, dass es Selig immer geben wird.
Ja.
Und ich hoffe, dass du bald wiederkommst und wir dann den nächsten Wein aus deiner Kollektion verkosten.
Heute Zeit. Ich würde es wirklich schön machen, einfach mal so zu quatschen. Weißt du? Das ist doch ehrlich. Ohne irgendwelche Spielchen.
Aber vielen Dank, dass du mich besucht hast.
Ey, ich bin wirklich, danke.
Viel Spaß beim Opa werden.
Ja.
Und es muss ordentlich gefeiert werden dann natürlich.
Auf jeden Fall.
Ja.
Auf jeden Fall.
Danke an Lisa, die heute hier Producerin war bei uns. Und wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der Nils Bokelberg Erfahrung. Und bis dahin, liebe Leute, macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Die Nils Bokelberg Erfahrung. Von und mit Nils Bokelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Bokelberg, Frieda Morische und natürlich Nils Bokelberg. Nils Bokelberg.